NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zu diesen Themen. Bundespräsident Wolf lehnt Veröffentlichung seiner Nachricht auf der Mailbox des Bild-Chefredakteurs ab. Dazu auch unser Kommentar. Weitere Themen: Pleite abgewendet. Den deutschen Kommunen geht es finanziell wieder besser. Todesstrafe. Kairoer Staatsanwaltschaft will Ex-Präsident Mubarak hinrichten lassen. Anschlagsserie. Der Irak kommt nicht zur Ruhe. Embargo. Die Europäische Union will kein Öl mehr aus dem Iran. Orkan. Wenig Schäden durch Andrea. US-Verteidigung. Obama will die Strategie ändern. Und Ex-Eishockey-Bundestrainer Xaver Unsinn verstorben. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Gestern gab Bundespräsident Christian Wulff ein Fernsehinterview, in dem er aus seiner Sicht auf die in den letzten Tagen entstandenen Missverständnisse über seine Kreditaufnahme, Reisen zu Freunden sowie der möglicherweise versuchten Einflussnahme auf die Bild-Zeitung einging. Eine vollständige Klärung scheint nicht möglich. Der Bundespräsident lehnte heute Nachmittag eine Veröffentlichung des Anrufs auf der Mailbox von Bild-Chefredakteur Kai Diekmann ab. Anja Günther aus Berlin auch über die andauernde Kritik an Wulff.
Neue Transparenz hatte Bundespräsident Christian Wulff versprochen. Was seinen Anruf bei Bild-Chefredakteur Kai Diekmann betrifft, so hat diese Transparenz aber Grenzen. Denn Wulff erteilte der Anfrage Diekmanns, den Wortlaut des Telefonats zu veröffentlichen, eine Absage. Am 12. Dezember 2011 hatte ein ungehaltener Bundespräsident eine Nachricht auf Diekmanns Mailbox hinterlassen. Es ging um den Privatkredit, den Wulff noch als niedersächsischer Ministerpräsident erhalten hatte und über den die Bild berichten wollte. Im Interview mit ARD und ZDF hatte Wulff zum Inhalt seiner Mailbox-Nachricht erklärt:
Ich habe dann gebeten, um einen Tag zu verschieben, die Veröffentlichung, damit man darüber reden kann, damit sie sachgemäß ausfallen kann. Ich habe nicht versucht, sie zu verhindern. Ich habe darum gebeten, einen Tag abzuwarten und in der Berichterstattung aufzunehmen, dass ich den Vertrag offenbart habe, die private Kreditgeberin genannt habe und nicht zu berichten, man habe das recherchiert.
Wulff nannte den Anruf einen Fehler und erklärte, er habe sich bei Diekmann dafür bereits entschuldigt. Die Zeitung wollte die Mailbox-Nachricht aber abdrucken, im Sinne der Transparenz und um Missverständnisse zu vermeiden, wie es hieß. Denn die Redaktion habe Wulffs Nachricht anders wahrgenommen, so der stellvertretende Bild-Chefredakteur Nikolaus Blome im Deutschlandfunk.
Es war ein Anruf, der ganz klar das Ziel hatte, diesen ersten Breaking-Bericht über die Finanzierung seines privaten Hauses zu unterbinden.
Am Nachmittag nun kam ein offener Brief aus dem Schloss Bellevue. Wulff teilte Bild-Chefredakteur Diekmann wörtlich mit, Zitat: Die in einer außergewöhnlich emotionalen Situation gesprochenen Worte waren ausschließlich für Sie und für sonst niemanden bestimmt. Ich habe mich Ihnen gegenüber kurz darauf persönlich entschuldigt. Sie haben diese Entschuldigung dankenswerterweise angenommen. Dabei sollte es aus meiner Sicht bleiben. Zitat Ende. Die Bild-Zeitung bedauerte das Nein des Bundespräsidenten zum Abdruck der Mailbox-Nachricht. Die entstandenen Unstimmigkeiten zum Ziel von Wulffs Anruf könnten nun nicht im Sinne der von ihm versprochenen Transparenz aufgeklärt werden. Die SPD sprach von einem scheinheiligen Schauspiel und forderte die Bundeskanzlerin auf, zu intervenieren. Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann sagte, Wulff lasse die Chance verstreichen, für mehr Transparenz zu sorgen. Zuvor hatte bereits SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles Merkel zum Handeln aufgefordert.
Ihre Personalentscheidungen in Sachen Bundespräsident waren bisher ein Flop, sowohl was Herr Köhler angeht, als auch jetzt die Bredouille, in die Christian Wulff sich selbst hineinmanövriert hat.
Deutlicher wurde Ulrich Maurer von der Linkspartei. Wulffs Glaubwürdigkeit sei auf dem Nullpunkt. Für das Amt des Bundespräsidenten sei Wulff vollkommen ungeeignet, so der Fraktionsvize der Linken. Die Union dagegen hat genug von der Diskussion. CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe zeigte sich zuversichtlich, dass Wulff das Vertrauen der Bevölkerung wieder zurückgewinnen kann.
Wer Fehler einräumt, um Entschuldigung bittet, erklärt, auch was er selbst dazugelernt hat, wie er weiter sein Amt versteht, dem wächst auch Glaubwürdigkeit wieder zu.
Auch FDP-Chef Philipp Rösler sagte, Wulff habe Fehler eingeräumt. Die Entschuldigung des Bundespräsidenten sollte nun anerkannt werden.
Kann Christian Wulff Bundespräsident bleiben? Hören Sie den Kommentar im Echo des Tages von Dietmar Riemer.
Der Fall Wulff nähert sich mit zunehmender Geschwindigkeit auf die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin zu. Denn das, was der amtierende Bundespräsident gestern im ARD-ZDF-Interview in eigener Sache einräumte und behauptete, wird nicht ausreichen, um sich aus eigener Kraft im Amt zu halten. Wie wir Angela Merkel aus der politischen Praxis kennen, wird sie die Frage, ob sie Wulff im Bellevue hält oder nicht, emotionslos an diesem Maßstab ausrichten. Welcher Schaden ist für das Koalitionslager und für sie selbst größer? Der Verbleib Wulffs im Amt oder sein Rücktritt? Alles, was man heute aus dem Umfeld der politischen Familie Wulffs an Unterstützung vernehmen konnte, klingt nicht vorbehaltlos. Die Rückmeldungen auf das Interview des Bundespräsidenten sind vom sogenannten Befreiungsschlag weit entfernt. Ein solch einmaliger Akt der Befreiung war auch gar nicht erreichbar, denn selbst mit einem glänzenden Auftritt hätte Wulff nicht in einem Interview die Wirkung unleugbarer Tatsachen aufheben können. Zum allergrößten Restrisiko des Interviews gehört jedoch die Passage, in der Christian Wulff behauptete, er habe bei Bild mit seinem Anruf lediglich die Berichterstattung verschieben, aber nicht gänzlich verhindern wollen. Ob mit oder ohne seine Einwilligung, die Aufnahme aus der Mailbox des Bild-Chefredakteurs Diekmann wird ihren Weg in die Öffentlichkeit finden. Und dann schlägt die Stunde der Klarheit, vielleicht sogar der Wahrheit. Sollte Wulff gestern auch nur eine Spur neben den Tatsachen gelegen haben, wäre sein Rücktritt unausweichlich. Ganz abgesehen von dieser jetzt neuerlichen, ja atemberaubenden Zuspitzung der Situation, hat sich Christian Wulff in der Summe in eine grauenhafte Lage verrannt. Denn die Hypothek, die er sich im wahrsten Sinne des Wortes aufgeladen hat, wird durch eine künftige Amtsführung nicht mehr abtragbar sein. Alles, was wir heute von ihm wissen, spricht dafür. Das wissen auch diejenigen, die ihn heute noch stützen. Weil das so ist, wird im Fall seines Verbleibs im Amt diese Frage politisch zur Machtfrage für die Kanzlerin werden. An den Rändern der Koalition sind die ersten Absetzbewegungen höher und sichtbar. Wulff war und ist so sehr ihr Mann, ihre persönliche Präsidentenerfindung, dass sich Wulff ja erst im dritten Wahlgang mühsam ins Amt schleppen lassen konnte. Schon damals war Wulff ein überraschend hohes Risiko, dessen Faktor er jetzt selbst noch einmal vervielfacht hat. Die große Oppositionspartei SPD und auch die Grünen werden sich im Übrigen nicht mehr lange mit Forderungen nach Aufklärung in der Sache an Wulff abarbeiten können. Da ist nämlich das Wesentliche schon geliefert worden. Irgendwann wird sich die Opposition an ihrer Spitze entscheiden müssen, ob sie den Rücktritt Wulffs nun fordern will oder nicht.
Dietmar Riemer kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Deutschlands Städte und Gemeinden befinden sich ähnlich wie der Bund seit Jahren in einer Schuldenfalle. Doch dank der guten Konjunktur kommen einige Kommunen aus den roten Zahlen. Das Defizit in ihren Kassen schrumpfte im letzten Jahr von 7,7 auf 3 Milliarden Euro. Die Erwartungen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für dieses Jahr fasst Arne Meyer in Berlin zusammen.
Wie es den Städten und Gemeinden in Deutschland geht, spürt jeder Bundesbürger buchstäblich am eigenen Leib, wenn er zum Beispiel über die Dorfstraße fährt, die vor allem aus Schlaglöchern besteht. Dann ist klar, es fehlt das Geld für die Sanierung. Heute hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund Bilanz gezogen. Wie war 2011? Gut, so die Antwort von DSTGB-Präsident Roland Schäfer.
Wir haben nicht zuletzt durch die gut laufende Wirtschaftskonjunktur eine ordentlichen Einnahmeaufschwung gehabt. Die Gewerbesteuer hat sich bewährt als Einnahme.
Trotzdem haben die Kommunen 2011 unter dem Strich ein Minus erwirtschaftet in Höhe von 3 Milliarden Euro. Immerhin ein Betrag, der deutlich unter den Miesen der Jahre 2010 und 2009 liegt. Damals waren es jeweils über 7 Milliarden. Dass es zwischen Ausgaben und Einnahmen eine Differenz gegeben hat, damit kann der Städte- und Gemeindebund umgehen. Viel größere Sorgen bereitet den Kommunalvertretern, dass die Summe der sogenannten Kassenkredite 2011 dramatisch gestiegen ist.
Die haben eine Rekordmarke von fast 45 Milliarden Euro erreicht. Also Kassenkredite heißt, das sind Schulden, die wir aufgenommen haben, um laufende Ausgaben zu finanzieren, nicht um Investitionen zu finanzieren.
Zu den laufenden Ausgaben zählt der Städte- und Gemeindebund zum Beispiel die Sozialleistungen, die Übernahme der Grundsicherung im Alter bei Erwerbsunfähigkeit. Die kommt allerdings ab 2014 komplett vom Bund. Das verschafft den Kommunen etwas finanzielle Luft. Kostenintensiver ist die Eingliederungshilfe für Behinderte, der größte Einzelposten im sozialen Bereich der Kommunen mit 13 Milliarden Euro. Allerdings betonte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, es gibt, was die Situation der Kommunen angeht, regionale Unterschiede.
Sie können die ganz einfache Rechnung aufmachen. So wie die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich hoch ist, ist die Finanzkraft der Kommunen niedrig und damit auch die Finanzlage schlecht. Das sehen Sie an den vielen großen Städten im Ruhrgebiet, das sehen Sie auch an einzelnen Städten im Osten. Und das ist natürlich in der Tat in Süddeutschland weniger ausgeprägt, weil wir da Gebiete haben, wo wir eigentlich schon Vollbeschäftigung haben.
Die Kommunen appellieren jetzt an Bund und Länder, sich mit ihnen auf eine Agenda 2020 zu verständigen, um einen Abbau Abbau der öffentlichen Gesamtverschuldung von 2 Billionen Euro zu erzielen. Die Gemeindevertreter schlagen einen Schuldentilgungsfonds vor. Außerdem gehören finanzielle Leistungen für den Bürger auf den Prüfstand, so Gemeindebundpräsident Schäfer.
Nehmen wir das Betreuungsgeld, was geplant ist. Wir halten das für den absolut falschen Weg. Wir meinen, dass dieses Geld deutlich besser eingesetzt wäre, wenn man es gezielt in den Aufbau von Kinderbetreuungsinfrastruktur stecken würde. Wir haben hier einen deutlichen Rückstand. Wir haben zurzeit gut 500.000 Betreuungsplätze in der Bundesrepublik. Wir brauchen aber bis 2013 750.000.
Weil Eltern ab 2013 einen Rechtsanspruch auf Betreuung für unter Dreijährige haben. Möglicherweise sind in diesem Jahr die finanziellen Spielräume für weitere Plätze da, denn der Städte- und Gemeindebund sieht 2012 gute Chancen, zumindest für eine schwarze Null.
Ins Ausland und zum arabischen Frühling, der vor fast genau einem Jahr begann, gab der ehemalige ägyptische Präsident Hosni Mubarak einen Schießbefehl gegen Demonstranten, die seinen Rücktritt forderten. Im Strafprozess gegen Mubarak ist der Staatsanwalt davon überzeugt und fordert die Todesstrafe. Wegen der Anordnung von Gewalt gegen Demonstranten sollen auch die beiden Söhne Mubaraks und der ehemalige Innenminister zum Tode verurteilt werden. Michael Ihl meldet sich aus Kairo.
Mubarak habe sein Volk wie Sklaven und Tiere gehalten und der Moment der Vergeltung ist nah, so titeln ägyptische Zeitungen, wenn sie über den Mubarak-Prozess berichten. 3 Tage lang hatte die Staatsanwaltschaft Zeit für ihr Plädoyer. Jetzt forderte Staatsanwalt Mustafa Suleiman die Todesstrafe für Mubarak, seinen ehemaligen Innenminister und 6 hohe Polizeioffiziere. Er hält es für erwiesen, dass sie Ende Januar 2011 den Schießbefehl auf friedliche Demonstranten gegeben haben. Während seines Plädoyers wurde Suleiman auch grundsätzlicher. Präsident Mubarak hat den Eid geschworen, die Interessen des Volkes zu vertreten. Diesen Eid hat er gebrochen und nur noch seine eigenen Interessen und die seiner Familie und seiner Clique verfolgt. Die letzten 10 Jahre seiner Amtszeit hat er damit verbracht, die Macht an seine Söhne weiterzugeben, was frühere ägyptische Präsidenten nie taten. Er hat das politische Leben in Ägypten ruiniert und Parlamentswahlen gefälscht. Er hat im Volk beliebte Mitarbeiter fallen gelassen und den Posten des Vizepräsidenten nicht besetzt, um selbst alle Macht zu haben. Die Staatsanwaltschaft zeigte Videos, auf denen Polizisten aus nächster Nähe auf Demonstranten schießen und von Polizeifahrzeugen die Demonstranten überfahren. 2000 Zeugen habe man befragt, darunter Polizisten, die über den Schießbefehl diskutiert hätten, den sie von ihren Vorgesetzten bekamen. Vor der Polizeiakademie, in der der Prozess gegen Mubarak stattfindet, demonstrierten Angehörige von Opfern. Das Volk will die Hinrichtung der Mörder, rufen sie. Dass die Ankläger den Schießbefehl allerdings direkt auf Mubarak zurückführen können, halten Prozessbeobachter für unwahrscheinlich. Jedenfalls will der zuständige Richter möglichst bald ein Urteil fällen. Am 25. Januar jährt sich der Beginn der Massenproteste gegen das Mubarak-Regime. Wenn bis dahin kein Urteil feststeht, rechnen Opferangehörige wieder mit Massenprotesten. Wenn es bis zum 24. Januar kein hartes Urteil gibt, dann wird der 25. Januar schlimmer als im vergangenen Jahr. Das ganze Volk wird auf allen Plätzen in Ägypten demonstrieren. Es ist bedauerlich, dass die Revolutionäre vor Militärgerichten abgeurteilt werden, obwohl sie Zivilisten sind. Und Mubarak, der zum Militär gehört, hat alle Vorteile eines zivilen Prozesses. Hier wird mit unterschiedlichem Maß gemessen. Am kommenden Montag soll der Prozess mit den Plädoyers der Verteidigung fortgeführt werden.
Bei einer Anschlagsserie im Irak sind heute mindestens 67 Menschen getötet und 138 weitere verletzt worden. Allein in der Hauptstadt Bagdad explodierten 4 Sprengsätze. Seit dem Abzug der letzten US-Kampfeinheiten im Dezember kamen bei ähnlichen Anschlägen zahlreiche Menschen ums Leben, Ulrich Leithold berichtet.
Im Irak kehrt an solchen Tagen die Erinnerung an 2006 und 2007 zurück. Auf dem Höhepunkt der Gewaltwelle starben damals monatlich bis zu 2000 Menschen durch religiös-terroristische Attentate. Heute überzog eine Anschlagsserie Bagdad und Nasiriya im Süden Iraks. Immer traf es Schiiten, die Mehrheit der Muslime im Land. 4 Bomben morgens in der Hauptstadt, 2 weitere konnten entschärft werden. Dort starben 23 Menschen. Am Mittag waren über 40 Pilger auf dem Weg in die heilige Stadt Kerbala Opfer an einem der höchsten schiitischen Feiertage, Abayin. Über 60 Tote an einem Tag gab es erst vor 2 Wochen. 4 Tage nach Abzug des letzten US-Soldaten aus dem Irak erlebte Bagdad eine vergleichbare Attentatsserie. Obwohl die Behörden die angeblich verbesserte Sicherheit preisen, bleibt Bagdad die gefährlichste Stadt im Irak. Die Hälfte der über 2600 Gewaltopfer im letzten Jahr gab es hier, andere Zahlen sprechen von über 4000.
The situation in Bagdad,
ändert sich die Sicherheitslage so schnell wie eine Ampel schaltet. Praktisch jederzeit kannst du Explosionen hören, sagt Journalist Jamal Agrawi. Zur falschen Zeit am falschen Ort, das ist meist die Situation der Opfer. Diesmal handelt es sich offensichtlich um gezielte Anschläge, die politisch-religiöse Spannungen anheizen sollen. Denn Irak erlebt derzeit seine schwerste Regierungskrise seit der Wahl vor fast 2 Jahren. Der Konflikt zwischen der Mehrheit schiitischer Muslime und der sunnitischen Minderheit bricht wieder voll auf. Natürlich wirkt sich die Regierungskrise auf unsere wirtschaftliche und politische Lage aus, beantwortet der Angestellte Haider Jaffa aus Bagdad die Frage nach einer möglichen Rückkehr des Bürgerkriegs. Der Streit der Politiker wird Unruhen und religiöse Konflikte auslösen wie 2006 und 2007, als dauernd Bomben hochgingen. Es geht um die religiös-politische Vormacht im Irak. Regierungschef Maliki, ein Schiit, versucht die Sunniten, die unter Saddam das Sagen hatten, kaltzustellen. Vizepräsident Hashemi lässt er per Haftbefehl suchen, weil der angeblich ein Todeskommando führte, das Maliki ermorden sollte. Malikis Stellvertreter, auch ein Sunnit, soll gefeuert werden, weil der ihn schlimmer als Saddam nannte. Außerdem sollen alle sunnitischen Minister gehen, weil sie aus Protest Regierung und Parlament boykottieren. Die USA hatten auf einer Allparteienkoalition bestanden, in der Hoffnung, so ließe sich der sunnitisch-schiitische Konflikt befrieden. Arbeitsfähig war diese Zwangsallianz nie. Misstrauen verhinderte selbst Minister für Inneres und Verteidigung, ohne die es keine Sicherheit gibt. Die beiden großen politischen Lager und die USA haben es über 8 Jahre lang nicht geschafft, das nötige Vertrauen aufzubauen, urteilt der irakische Journalist Dia Osman. Hauptproblem bleibt das Misstrauen zwischen Sunniten und Schiiten. Versöhnung ist nicht in Sicht. Schiiten und Sunniten leben schon lange getrennt. Schiitische Extremisten dürften Sunniten für die neuen Anschläge verantwortlich machen und auf Rache sinnen. Bürgerkriegsverhältnisse, die überwunden schienen, drohen so erneut.
Die Europäische Union will Ende Januar Ölausfuhren aus dem Iran stoppen. Damit soll der Protest gegen das Atomprogramm des Landes untermauert werden. Teheran sprach in einer Reaktion von einer feindlichen Maßnahme und dem Versuch eines Handelskrieges, erklärte aber zugleich, dass es die Atomgespräche mit dem Westen, China und Russland fortsetzen wolle. Aus Brüssel Informationen von Christoph Brössel.
In diplomatischen Kreisen heißt es, auf ihrem Treffen Ende Januar könnten die Außenminister ein Embargo beschließen. Die letzten Widerstände seien aus dem Weg geräumt. Bei dem Treffen der Experten ging es vor allem um die Übergangsfristen für bestehende Öllieferverträge. Vor allem Griechenland, Italien und Spanien beziehen einen höheren Anteil ihres Öls aus dem Iran. Die iranische Regierung reagierte gelassen auf das mögliche Einfuhrverbot. Außenminister Ali Akbar Salehi sagte, der Iran sei immer gewappnet, um feindlichen Aktionen entgegenzutreten. Die iranische Führung hatte Ende Dezember noch gedroht, im Fall eines internationalen Ölembargos die Straße von Hormus zu schließen. Durch die Meerenge müssen rund 40% des weltweit auf dem Seeweg transportierten Öls. Die USA zeigten sich erfreut über den schon bald bevorstehenden Beschluss der EU zu einem Embargo. Die Sprecherin des Außenamtes sagte, das seien sehr gute Neuigkeiten. Sie fügte hinzu, ihre Regierung hoffe, dass ähnliche Maßnahmen von anderen Ländern auf der ganzen Welt umgesetzt würden. US-Finanzminister Geithner gab bekannt, er werde kommende Woche nach Japan und China reisen, um über weitere Sanktionen zu sprechen. Der Grund für die Sanktionen ist das Atomprogramm des Iran. Die internationale Atomenergiebehörde hatte im November ein Atomwaffenprogramm des Iran dokumentiert. Daraufhin kündigte die EU eine Verschärfung der bereits bestehenden Sanktionen an. Die Führung in Teheran bestreitet die Entwicklung von Atomwaffen.
Das Orkantief Andrea hat heute mit Sturm und teils heftigen Niederschlägen für zahlreiche Unfälle und Sachschäden gesorgt. In Bayern starb nach Polizeiangaben eine Frau bei einem Verkehrsunfall. In Nordrhein-Westfalen fuhr ein Regionalzug gegen einen umgestürzten Baum und entgleiste. Niemand wurde dabei allerdings verletzt. In den Niederlanden evakuierten die Behörden etwa 100 Menschen aus einem kleinen Küstendorf, weil ein Deich vom Hochwasser bedroht war. Aus Den Haag meldet sich Ludger Kazmierczak.
Die Niederländer sind erprobt im Kampf gegen das Wasser. Eine Hochwasserwarnung bringt sie daher nicht gleich aus der Ruhe. Im Dörfchen Tolbert in der Nähe von Groningen sind daher nur wenige Bewohner dem Aufruf zur Evakuierung gefolgt. Ihre Schafe und Kühe haben sie in Sicherheit gebracht, aber Haus und Hof wollen sie nicht verlassen. Zwar könnte das Wasser eines Kanals über den Deich schwappen, aber das sei noch lange kein Grund, Reißaus zu nehmen, meint dieser Anwohner. Wenn das Wasser über den Deich schwappt, stresst mich das noch lange nicht. Sollte der Deich natürlich brechen und der Sand weggespült werden, dann kriegen wir ein Problem. Noch hält der Deich, aber das Wasser steigt weiter. Der Höchststand soll heute um kurz nach Mitternacht erreicht werden. 50 Soldaten mit Sandsäcken sind angerückt, um den Damm zu stabilisieren und die Einwohner zu unterstützen. Die Gefahr ist noch nicht gebannt, aber die Männer von Tolbert geben sich gelassen. Sie haben schon Schlimmeres erlebt. Damals in den 80er Jahren saßen wir alle in der Kirche, als der Pfarrer dazu aufrief, zu helfen und Sandsäcke zu stapeln. Daraufhin ist die gesamte männliche Dorfgemeinschaft aufgestanden und zum Deich gegangen. So saßen gegen Mittag nur noch Frauen in der Kirche. In Rotterdam durften einige Containerschiffe wegen der heftigen Sturmböen den Hafen nicht verlassen. Und auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol mussten rund 20 Flüge wegen des Wetters annulliert werden. Das Starten und Landen war zwischenzeitlich unmöglich. Auch die Fähren zu den Nordseeinseln konnten nur eingeschränkt fahren. Die Insel Vlieland durfte überhaupt nicht angesteuert werden. In Dordrecht, unweit von Rotterdam, ist das Wasser eines Flusses über die Ufer getreten. Keller und Flure stehen dort unter Wasser. Die Anwohner versuchen, ihre Häuser mit Sandsäcken zu schützen. In der deutsch-niederländischen Grenzregion steigt unterdessen weiter der Pegel des Rheines. An der Promenade von Nijmegen, unweit von Kleve, wurden deshalb die ersten Spundwände aufgebaut. Auf deutscher Seite wird für kommenden Samstag der Wasserhöchststand erwartet. Köln rechnet mit 7,50 Meter. Vor ziemlich genau einem Jahr stand der Pegel dort bei 8,91 Meter. Die Lage, da sind sich die Experten einig, sei nicht dramatisch.
Dramatisch dagegen ist nach wie vor die Lage auf den Philippinen. Dort hatte Mitte Dezember der Tropensturm Washi schwere Überschwemmungen verursacht. Mehr als 1200 Menschen kamen ums Leben. Fast 430.000 Einwohner wurden obdachlos. Heute nun wurden bei einem Erdrutsch in einer Goldgräbersiedlung weitere 25 Menschen getötet. Nicola Glass berichtet.
Mit Baggern versuchen Rettungskräfte, sich einen Weg zur Unglücksstelle zu bahnen. Mit Schaufeln hatten Soldaten schon vor Stunden begonnen, nach Verschütteten zu suchen. Der Erdrutsch ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr Ortszeit. Die meisten Menschen waren im Schlaf überrascht worden. Bis in den Abend hinein waren mindestens 25 Leichen geborgen worden. Doch die Opferzahlen dürften noch steigen. Denn mehr als 100 Menschen gelten weiterhin als vermisst. Sie werden noch unter den Schlammlawinen vermutet. Außerdem wurden um die 50 Gebäude von den herabstürzenden Berghängen mitgerissen. Das Unglück habe eine kleine, abgelegene Bergbaugemeinde in der Region Mindanao getroffen, so der Leiter des philippinischen Katastrophenschutzes Benito Ramos. An den Berghängen seien bereits Risse entstanden, bedingt durch frühere Erdrutsche. In der Siedlung des Compostela-Tales im Osten Mindanaos leben nach offiziellen Schätzungen etwa 100 Familien. Die Gegend war vor allem in den vergangenen Jahren zu einer Anlaufstelle für Goldsucher geworden, die Schächte in die Berghänge gegraben hatten. Über die Opfer sagt der Sprecher der Provinzregierung Arnulfo Lantaya.
Most of those are miners.
Die meisten sind Minenarbeiter, wahrscheinlich deshalb, weil im Dezember gerade die Saison zu Ende gegangen ist. Wahrscheinlich sind aber auch Familienangehörige darunter, die die Arbeiter besucht hatten. Aber die meisten Opfer dürften Minenarbeiter sein. Nach Aussage der lokalen Behörden sind die Bergleute und ihre Familien gewarnt worden, dass sie in einem gefährlichen Gebiet lebten. Doch die Menschen hatten wiederholt erklärt, dort bleiben zu wollen. Ihnen sei keine angemessene Alternative geboten worden, mit der sie sich in der verarmten Region ihren Lebensunterhalt hätten verdienen können. Dieser Erdrutsch ist die zweite Naturkatastrophe auf der südphilippinischen Insel Mindanao innerhalb weniger Wochen. Erst Mitte Dezember war der Tropensturm Washi über die Region hinweggefegt und hatte eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Mehr als 1200 Menschen starben, mehrere hunderttausend wurden obdachlos.
Die USA können nur mit großer Mühe ihren Staatshaushalt durch immer neue Schuldentitel finanzieren. So wurde heute mit Spannung die neue Militärstrategie des Landes erwartet, die ein Kompromiss zwischen Sicherheitsinteressen und leeren Staatskassen sein soll. Frage an unseren Kollegen Rüdiger Paulert in Washington: Wo liegt inhaltlich die Neuausrichtung?
Die Amerikaner wollen im Grunde weniger Soldaten im Ausland stationieren. Das sind gegenwärtig noch 450.000. Und es sollen dabei neue Schwerpunkte gebildet werden, nämlich einmal im Nahen Osten und zum Zweiten im asiatisch-pazifischen Raum. Das heißt natürlich auch für Europa, dass dann in Zukunft in Europa weniger amerikanische Soldaten sein werden. Und wenn man die Zahl der US-Soldaten insgesamt nimmt, das sind 1,2 Millionen, die unter Waffen stehen, wie das immer so schön heißt, dann wird es Kürzungen bei der Marineinfanterie und beim Heer geben. Das Ganze soll dann ab 2015 umgesetzt werden. Zusammenfassend sagte Präsident Obama dazu:
Yes, our military will be leaner, but the world must know.
Ja, unser Militär wird schlanker, aber die Welt muss wissen, die USA werden ihre militärische Überlegenheit beibehalten. Mit Truppen, die agil sind, flexibel und bereit für alle Fälle und sämtliche Bedrohungen. Deshalb gibt es auch Ausbaubereiche für die Zukunft. Die Spezialeinsatzkräfte sollen gestärkt werden. Es soll die Möglichkeit für mehr Drohneneinsätze geschaffen werden. Und man will auch auf den Cyberkrieg besser vorbereitet werden. Im Grunde sind das ja Dinge, die wir aus Pakistan und Afghanistan gegenwärtig schon kennen.
Sie haben Afghanistan gerade angesprochen. Ein Ende des Einsatzes dort ist ja nicht abzusehen. Gibt es denn hier aufgrund der Sparzwänge auch Auswirkungen?
Ja, natürlich. Die Amerikaner hatten ja im Irak und in Pakistan mal 180.000 Soldaten stationiert. Es sind jetzt noch 90.000. Und auch für Afghanistan ist ja bereits längst das Ende am Ende von des Jahres 2014 angedacht. Also von daher wird man versuchen, den Sparzwang auf der einen Seite, die militärische Veränderung durch die Beendigung der Kriege auf der anderen Seite und sozusagen eine neue strategische Ausrichtung der Truppe zusammenzufassen. Und das steht in diesem Konzept, das Präsident Obama heute vorgelegt hat.
Sie haben es schon angesprochen, Präsident Obama sieht neue Bedrohungen im asiatischen Raum. Welche Länder außer Nordkorea sind denn gemeint?
Naja, die wachsende Macht Chinas ist natürlich etwas, was die Amerikaner beunruhigt. Und machen wir uns nichts vor, das amerikanische Militär ist auch immer Wegbereiter und Garant für die amerikanische Wirtschaft gewesen. Man will in diesem Raum stark sein, damit man in diesem Raum auch zukünftig Geschäfte machen kann. Und auch dafür soll diese Neuorientierung sorgen.
Vielen Dank an unseren Korrespondenten Rüdiger Paulert in Washington. Zum Schluss ein trauriges Thema. Mr. Eishockey ist tot. Der ehemalige Bundestrainer Xaver Unsinn starb gestern in Füssen nach schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren. Unsinn betreute zwischen 1960 und 1990 bei insgesamt 221 Länderspielen die Nationalmannschaft und gewann mit der Auswahl des Deutschen Eishockeybundes beim größten Erfolg 1976 in Innsbruck Olympiabronze. Taufik Khalil zu einem bemerkenswerten Leben.
Der Mann mit dem Pepita-Hut oder Mr. Eishockey, Spitznamen, die einiges über das Äußere oder auch die sprachlichen Besonderheiten von Xaver Unsinn verraten, der sich Zeit seines Lebens weigerte, von Eishockey zu sprechen. Doch unvergessen bleibt der Allgäuer, vor allem wegen des sensationellen Bronzeerfolges seiner Mannschaft um Erich Kühnhackl und Kapitän Alois Schloder bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck.
Ich habe als Spieler und als Trainer 6 Olympiaden mitgemacht. Und wenn man dann auch mal auf dem Treppchen steht und eine Medaille bekommt, also das ist ja ganz was Besonderes.
Dabei war das gar nicht die einzige Medaille, die Unsinn im Laufe seiner langen Karriere gewinnen sollte. Denn bereits 1953 holte der gebürtige Füssener als Spieler die Vize-Weltmeisterschaft. 1960 macht Unsinn dann als Spielertrainer in Kaufbeuren erste Bekanntschaft mit seiner zweiten Karriere. Nach seinem Ende als Spieler trainierte der Allgäuer diverse Clubs, darunter Krefeld, Augsburg und Berlin, bevor er das erste Mal die Nationalmannschaft übernimmt, die er dann bis 1990 ein zweites Mal trainiert. Noch während der WM 1990 wird Unsinn dann von Erich Kühnhackl über Nacht als Trainer abgelöst, nachdem ihn eine ominöse Krankheit aus der Bahn geworfen hatte. Zuletzt lebte der leidenschaftliche Golfer im Allgäu, wo er am Mittwoch im Alter von 82 Jahren nach schwerer Krankheit verstarb.
Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.